Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Okay. Beim letzten Gottesdienst, den wir hatten, da ging es um Phasen des Glaubens. Wir haben von der Bibel her von 1. Johannes Kapitel 2 festgestellt, es gibt unterschiedliche Glaubensphasen. Die erste Phase ist so der kindliche Glauben, der Anfang des Glaubens. Und von der Bibel her haben wir gehört, da geht es ganz stark darum, Schuld zu bekennen, Vergebung zu empfangen. Aber nicht als Selbstzweck, sondern um mit Gott in Kontakt zu kommen. Da hieß es bei diesen Startern des Glaubens, und ihr habt Gott, den Vater, erkannt. Und wenn es in der Bibel um Erkenntnis geht, dann geht es nicht nur, ihr habt theoretisches Wissen, sondern dann möchte er uns sagen, alle, die mit Sprache Spaß haben, dort wird das perfekt benutzt. Ihr seid in die Beziehung mit dem Vater im Himmel, der lebendige Gott ist, hineingekommen. Hey, damit fängt alles an. Vorher haben wir uns gefragt, gibt es Gott? Dann wissen wir, es gibt Gott. Das ist schon die riesengroße Überraschung. Und dann folgt die zweite sofort auf den Fuß. Dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wird mir zum Papa. So persönlich, so innig. Okay, die letzte Phase des Glaubens war, wenn man geistlich Eltern wird. Das ist so, wenn ich geistlicher Vater oder Mutter bin, dann muss ich mich nicht mehr nur um mich kümmern. Sondern dann habe ich eine Freiheit, eine Erfahrung, eine Kraft, dass ich mich um andere kümmern kann. Und es wurde charakterisiert, ihr habt den Ewigen, den der von Anfang an da war, den Anfang habt ihr erkannt. Hey, wenn ich den nachher so als Ziel meines Glaubens, so als Glaubensreifungsstufe, dann weiß ich, Gott ist von Anfang an da, er ist der Ewige und deswegen ist er der Treue und der Zuverlässige. Und weil er derjenige ist, der von Anfang an da war und ist, kann er neue Anfänge machen. Und das habe ich dann schon erlebt in meinem Leben als, und jetzt kann ich geistliche Elternschaft übernehmen und kann mich um andere kümmern und sagen, hey, ich kenne den, der von Anfang an da ist und der macht immer neue Anfänge und auch für dich. Und du glaubst es nicht, aber ich glaube es für dich und lass uns doch alle 14 Tage treffen und miteinander reden, wie es dir geht und wie es mir geht und miteinander beten und lass uns diese Reise starten, weil Gott möchte auch mit dir einen neuen Anfang machen, immer wieder neu, sei es nun in der so als Glaubensstadt, das ist einer der schönsten Dinge, finde ich, in meinem Leben. Menschen begleiten zu dürfen, mit denen ich mich treffen kann und die bereit sind irgendwie, dass wir einen Weg beginnen und ich weiß, Gott hat einen Anfang für sie. Sie wissen es noch nicht, aber ich weiß es. Sie sind noch total verwirrt und sind vielleicht auch klar, können sie das mit Gott überhaupt nicht vorstellen oder so belastet und so. Und ich weiß dann schon, weißt du was? Ich habe es erlebt, Gott hat einen Anfang auch für dich. In 1. Johannes Kapitel 2 geht es aber ganz stark um die mittlere Phase. Und das ist die Phase der Jungen. Also nicht der Kinderchristen, sondern der Jungen. So diese, die im Glauben ihrem Mann und ihre Frau nun stehen sollen. Wie wurden die charakterisiert? Das Proprium, dieses Merkmal dieser Phase ist, dass wir Sieger sind. Wir sind Sieger. Und zwar über nichts weniger, heißt es da, als über den Bösen, den Teufel. Diese Phase wurde besonders betont, weil sie wurde, wie alle anderen Phasen, nicht nur doppelt wiederholt sprachlich, sondern sie wurde auch an den Ende aller Phasen gerückt, obwohl sie eigentlich in die Mitte gehört. Warum? Ich glaube, weil die Leute damals waren wahrscheinlich hauptsächlich in dieser Phase und da waren sie am Kämpfen. Und vielleicht auch am Abnippeln. Und ganz ehrlich, ich glaube, die meisten von euch sind auch genau in der Phase. Ich weiß von Leuten, das weiß ich aus meinem Leben. Das eine ist, den Anfang im Glauben zu kriegen. Das andere ist, nachher in den Sieg Christi reinzukommen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Himmelweit. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt als Pastor und durfte da reingucken. Das ist dann auch ein Vorrecht. Die waren jahrzehntelang gläubig. Und ihr erstes und letztes Gebet war immer, ach, ich armer, sündiger Mensch. Und ich kleiner Krümel, Staubflecken im Universum. Ja, es klingt nicht nach Sieg. Sie sind auch immer in der ersten Phase geblieben. Ich möchte es ihnen gar nicht anlasten. Vielleicht sind sie nie gelehrt worden. Haben nie jemanden gehabt, der sie da reingeführt hat. Ich möchte sie überhaupt nicht. Ich kann das sehr gut verstehen. Weil das ist eine Riesengefahr. Ich denke irgendwie, ja, Gott ist doch mein Vater. Das habe ich jetzt, ich weiß, dass es Gott gibt. Halleluja. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben und so. So, das weiß ich. Und dann ist irgendwie, dann nivelliert man sich aber auf ein Anfängerniveau ein. Und man hat gar nicht begriffen, hört das gar nicht. Jetzt müsst ihr nochmal Originaltext haben hier. Das müssen wir uns nochmal hier im Original zu Gemüte führen. Das ist Johannes Kapitel, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Da heißt es von den Jungen, ihr jungen Leute, ich gebe es euch schriftlich, ihr habt den Teufel besiegt. Ist das dein Lebensgefühl nach 5 Jahren, 10 Jahren, glaube ich? Dass du auf der Siegerseite bist und weißt du zu kämpfen und zu siegen. Dann nochmal, wie das wiederholt. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr jungen Leute. Ihr seid stark. Ihr seid stark. Denn das Wort Gottes ist in euch lebendig. Es bleibt bei euch, heißt es auch in anderen Übersetzungen. Und ihr habt den Teufel besiegt. Das ist. Ich glaube, wisst ihr was? Wir gehen auf die Neukonferenz zu. Das ist für die meisten von uns die Riesenherausforderung. Ich hoffe, es werden Leute zum Glauben kommen. Ich bete dafür, dass Leute in diese Kindschaft reinkommen. Zum ersten Mal. Wenn ihr Leute kennt im Umfeld, ladet sie ein. Wenn der Geist Gottes kommt, bedient er alle Phasen gleichzeitig. Das können wir nicht, aber der Geist Gottes kann das. Und wenn Leute kommen und Gott suchen werden, und die haben noch nicht, die wissen noch nicht, dass Gott gibt, da bete ich für, das beten wir für, dass sie kommen und bang, der Geist Gottes flasht sie und sie wissen, oh, mir ist meine Schuld vergeben und es gibt ihn wirklich und so, Halleluja. Aber ich glaube, die größte Herausforderung liegt es für Leute wie dich und mich, die wir noch lernen müssen und das annehmen müssen. Ihr seid stark. Das Wort Gottes ist in euch. Es ist irgendwie, boah. Ihr habt den, wieder perfekt. Ihr habt den Satan, den Bösen besiegt. Wow. Also, wenn ich dieses Thema, das geht mir wirklich total nah, weil ich merke, ich habe ganz lange Phasen, auch meine Christsein, das Thema nicht begriffen. Ich habe es nicht als Pastor nicht begriffen. Warum? Ich glaube, ich bin auch nicht gelehrt worden. Ich bin sehr wohl gelehrt worden irgendwie, ne? Guck, Lutz, du müsstest eigentlich mehr beten. Kennt ihr diese Nummer? Ja? Du müsstest eigentlich mehr wissen, du müsstest dich mehr um andere kümmern und so. Und was war das Ende vom Lied? Irgendwie Haufen Probleme und ehrlich gesagt, unterm Strich, irgendwie immer verloren. Wann habe ich schon mal genug geliebt? Sag mir einen Tag, wo du sagst, heute habe ich 100% geliebt. Da kannst du nur, also ich verliere da immer bei. Ich irgendwie. Und ich bin in dieser Atmosphäre groß geworden. Das möchte ich aber auch keinen, ich bin ja ein erwachsener Mensch, ich hätte es auch anders machen können. Das lasse ich überhaupt keinem anderen an. Also das bin ich, habe ja das Wort Gottes, es ist nicht an mir. Aber was ich euch sagen möchte, ich bin auch dabei zu lernen, der Sieg ist das Thema in dieser Phase. Und wenn wir diese Phase nicht nehmen, dann werde ich nicht taugen, irgendwie geistig Vater oder Mutter zu sein. Ich werde mich nie um andere. Kümmerst du dich um andere geistlich? Wenn du merkst, nein, ich bin immer mit mir selber noch zu tun, dann liegt es wahrscheinlich, du hast das Siegen noch nicht erlebt und glaubst irgendwie tief im Herzen, dass mir Jesus ehrlich gesagt zur Errettung reicht, ist aber mehr auch nicht. Ich glaube, das ist der riesengroße Mangel. Wir haben keine geistlichen Väter und Mütter. Wer nimmt sich Zeit und sagt, hey, komm, weißt du was, lass uns alle 14 Tage treffen. Du bist mir so wichtig. Ich glaube, Gott ist der Gott der Anfänge und der macht bei dir einen neuen Anfang. Und ob er nun dieses Jahr ist oder in 3 Jahren, ist mir völlig Schnurz. Aber er wird bei dir einen Anfang machen. Und ich glaube mit dir. Und deswegen, wenn wir das nicht machen, ich glaube, wir machen es nicht, weil wir an der Zeit kann es nicht liegen. Vom Gemeindeprogramm geben wir uns Zeit. Wir machen nur einen Wochentermin. Und in der Dienstgruppe treffen wir uns nochmal ein bisschen Spaß haben und so, völlig klar, ne? Manche denken, die hier neu hinkommen, warum machen die nur 14-tägig Gottesdienst? Also, ich will doch immer einen Gottesdienst haben. Warum ist diese Service-Mentalität hier nicht gegeben? Weil wir mehr für dich haben. Wir möchten, dass durch dich Menschen zum Glauben kommen. Du sollst es erleben. Du sollst es erleben mit ihnen den Weg und die kommen nicht, weil du ihnen irgendwann mal einen christlichen Zettel in die Hand drückst. Das kann passieren, ja. Sondern wie kommen Menschen zum Glauben, indem wir uns mit ihnen treffen und sagen, wie geht es dir und wie geht's mir? Was bewegt dich? Und nach 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und nach 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und die ganz großen Themen, die teilen wir uns hoffentlich in 4 Themen auf. Red doch mal mit jemandem über, was ist ein hartes Thema im Glauben? Gibt's zig. Sag mal ein hartes Thema. Vergebung, so. Meinst du oder ich, wir meinen doch alle nicht, dass das Thema Vergebung in einer halben Stunde Gespräch abgehakt ist? Du bist enterbt worden. Meinst du, das kriegst du in einer halben Stunde geregelt? Nee. Der Nachbar hat was geliehen und dir nicht wieder zurückgegeben. So. Und du wartest und irgendwas, ist mir irgendwie abhanden gekommen, keine Ahnung. Und er macht nichts. Das kriegen wir doch nicht in einer halben Stunde geregelt. Vergebung braucht doch Zeit. Wir müssen uns einander begleiten und helfen. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann haben wir auch noch nie Sieg drüber. Und das ist aber... So, jetzt geht's um Siegen. Also, wir haben schon ganz viel gehört. Wir sind stark. Warum? Bin ich stark? Bist du stark geistlich? Nein. Ne? Natürlich sind wir. Welche Stärke habe ich denn? Habe ich Stärke, Krankheiten zu heilen? Nein. Habe ich Stärke, irgendwie ich selber, irgendwie Dämonen auszutreiben? Nein. Habe ich Stärke, Lüge in Wahrheit zu verkehren? Nein. Habe ich Stärke, irgendwie Vergebung auszusprechen, sodass der andere Vergebung spürt? Nein. Was habe ich denn schon? So. Jetzt heißt es erstmal, aber wir sind stark, heißt es ja, in Jesus Christus, ist doch völlig klar. Also Jesus hat, es gibt so diesen schönen Dreiklang, Sünde, Tod und Teufel besiegt. Also da ist alles drin, Sünde, das ganze Versagen, was wir haben, dieses ganze Scheitern, hat er besiegt. Sogar den Tod und alles, Tod ist auch Depression, Tod ist auch Streit, Tod ist irgendwie Neid, Tod ist alles, das macht uns alles kaputt. So, hat er alles besiegt, Halleluja. Ne? Sogar den leiblichen Tod nachher. Es gibt ewiges Leben. Oh, was ist das der Hammer, ne? Und den Teufel hat er gleich mitbesiegt. So. Ja, aber ich doch nicht. Erstmal. Aber in Christus wird es mir zugeeignet. Das Ding ist geschehen. Vor 2000 Jahren am Kreuz ist das Ding geschehen. Das war die Entscheidungsschlacht, die ist geschlagen worden. Da ist der Teufel erstmal besiegt worden, grundsätzlich. Jetzt ist es aber so, dass wir auch wissen, irgendwie, oder von der Bibel her, dass irgendwie der Teufel immer noch irgendwie noch am Wirken ist. Und dann heißt es, und Jesus kommt nochmal wieder, und dann wird der Endsieg vollzogen. Die Entscheidungsschlacht ist geschlagen. Aber der Endsieg ist noch nicht da. Aber der wird wiederkommen, wenn Jesus kommt, dann wird er für den Endsieg sorgen. Ne? Dann wird der Teufel wirklich weggesperrt werden. Dann gibt's das nicht mehr. So, ne? Diese ganzen miesen Lügen, diese Halbwahrheiten, die uns runterziehen, diese Versuchungen oder so, das wird irgendwann mal alles abgeschafft werden. Ne? Da wird kein Tod dann mehr sein und keine Tränen und kein Geschrei und kein Streit und so. Das wissen wir, das ist so der Endsieg. So, und in der Zwischenzeit leben wir. Aber wir leben von der Entscheidungsschlacht her. In Christus sind wir stark. Hat er gezeigt. Allerdings, und in Christus haben wir auch schon den Endsieg. Wir werden mit dabei sein. Aber in Christus müssen wir jetzt unser Leben leben. Und unsere Kämpfe kämpfen. Wenn wir in diese Etappe reinkommen wollen. Und das wollen wir. So, ich möchte euch so 2 Dinge mitgeben. Weil ich glaube, wenn wir so am Kämpfen sind, also mir geht das so, ich habe von Kämpfen da keine Ahnung. Wie kämpft man geistlich? Das ist irgendwie... Da fühle ich mich erstmal total hilflos. Das ist irgendwie so, guckt euch mich mal an und sagt jetzt so, jetzt soll ich gegen Sünde, Tod und Teufel in der Zwischenzeit, der ist was vollbracht, aber ist auch noch nicht zu Ende, der Endsieg wird kommen, und in der Zwischenzeit soll Lutz Halbmann jetzt in Christus den Kampf aufnehmen. Jetzt guckt euch mich an. Genauso fühle ich mich. Ich fühle mich nackt. Ich fühle mich hilflos. Was mache ich? Wie kann ich jetzt vorgehen? Wenn das denn wahr ist, und es ist ja anscheinend, weil es wird mir uns zugesprochen, es ist so, ihr habt den Teufel besiegt. Ich fühle mich irgendwie, und das ist für mich eine neue Entdeckung, dass Gott uns nicht einfach so lässt. Er gibt uns Dinge in die Hand, mit denen wir kämpfen können. Und das möchte ich euch heute damit reinnehmen. Du bist nicht wehrlos, du bist nicht schutzlos, du bist nicht hilflos, sondern, und das ist nicht ein frommer Gedanke, du sollst Sieg haben über Pornografie, über überschuldet sein, über kaputte Familien, über totale Depression, über absolute Selbstgerechtigkeit. Du kommst nicht runter von deinem Ross und du leidest daran. Du sollst einen Sieg haben. Und jetzt gibt uns, neben dem ganzen theoretischen Hintergrundwissen, gibt Gott uns irgendwie Dinge in der Hand und sagt, so, das gebe ich dir und jetzt geh los. Vielleicht ist es, weil ich so ein Haptiker bin. Ich muss immer was in der Hand haben. Schule war für mich immer schrecklich, das wisst ihr, ne, die ihr häufiger da seid, weil wir haben nichts gemacht, nach meinem Empfinden. Und genauso habe ich mich bei diesem Thema gefühlt. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie denn nun? Und jetzt entdecke ich Gott, Gott gibt mir Dinge in der Hand und sagt, mach mal, hier. Was sind das für Dinge? Jetzt fräse ich mal so ein bisschen, so highlighte mal so ein paar Dinge aus der Schrift, aus der Bibel. Einfach damit man mal reinkommt. Das ist so jetzt ein bisschen willkürlich, sage ich auch, so rausgesucht. Das ist jetzt nicht nur so aus einem Guss, sondern ich möchte so ein paar Dinge wie so ein ABC malen, also so ein Waffen-ABC und uns mitgeben. Das erste, ich fange mal bei A an, das steht für Anbetung. Epheser Kapitel 5, da heißt es, fängt erstmal komisch an, betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Denkt man, wo geht das denn hin? Irgendwie, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Vom Geist Gottes, jetzt wie denn? Jetzt also der Geist Gottes macht uns stark. Ne, das ist die Stärke Gottes, das ist die Kraft Gottes. Geist Gottes ist immer die Kraft Gottes. Gott erfahrbar in unserem Leben, hier und heute jetzt. Jetzt wie denn? Jetzt heißt es dort, Geist Gottes erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern. Wie der Geist sie euch eingibt, singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Das ist Anbetung. Wisst ihr, weshalb wir hier Anbetung machen? Nicht, weil Lutz gerne singt. Ich singe nicht gerne. Singst du gerne? Ja, gut, hast du Glück gehabt. Aber ich sag mal, die Hälfte wird ja gar nicht gerne singen. Vielleicht sogar drei Viertel, wir singen. Aber ich freue mich immer auf die Anbetung. Warum? Wisst ihr, durch Anbetung werden geistliche Schlachten geschlagen. Das ist nicht tralala. Das ist eine geistliche Kraft. Ich freue mich wie Bolle auf die Neukonferenz und dass unsere Bands hoffentlich nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde fett Anbetung machen. Da werden geistliche Schlachten geschlagen. Und ich lade dich ein. Ergreif, das ist eine Waffe. Wir könnten jetzt biblische Geschichte aus dem Alten Testament lesen. Da waren Leute wirklich in einem Krieg, also wirklich. Mit Krieg, mit allem, mit Toten, mit Blut, mit Ekel, mit Verwesung, mit allem drum und dran. Und es gab Phasen, da hat Gott sie in den Krieg geschickt, nur mit Anbetung. Nur mit Anbetung. Und ich glaube, die meisten von uns haben das noch gar nicht begriffen. Die denken irgendwie, okay, diese halbe Stunde Anbetung und Musik müssen wir überstehen, um zur Predigt zu kommen. Vielleicht geht's manchen auch andersrum, irgendwie. Haben wir's überstanden, jetzt können wir auch die Predigt zu uns vertragen, oder ist auch okay. Aber die Anbetung, das ist, wenn wir nicht zu der Waffe greifen. Ich hab's doch gelesen. Wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit der Kraft Gottes? Wie werden wir erfüllt? Singen und spielen in unserem Herzen. Wo findet Anbetung statt? Hier. Und deswegen gibt es manchmal Phasen, da wiederholen wir einen Text, da sagen irgendwie die rein Rationalen, ne, die so ein bisschen hier stark, also ne, so Cavessa de Vaca würden, die Südamerikaner, die haben Kopf wie eine Kuh, so ein bisschen, um da auf die Schippe zu nehmen, ne, die sagen, oh, Mensch, jetzt habe ich doch zweimal irgendwie Gott ist gut gesungen. Ich weiß es. Gut. Schön. Fühlst du's? Noch nicht? Komm, lass mal eine dritte Runde singen. Gott ist gut. Ja, das weiß ich. Ja, aber Gott ist auch gut zu dir. Nee, das kann nicht sein. Zu meinem Nachbarn ja. Aber nicht, zu mir nicht. Wenn der wüsste, was ich alles. Ne? Zu mir ist er nicht gut. Okay, lass uns eine vierte Runde singen. Gott ist gut zu dir. Und jetzt habt die Freiheit. Da heißt es, singt im Geist, im Herzen, im Geist. Singe, verändere den Text, wenn du das merkst. Anbetung ist nicht Dinger absingen, sondern ist deine Zeit mit Gott in die Gegenwart Gottes und Kraft Gottes, in den Heiligen Geist zu erleben. Wirklich, das ist Kampfführung auch. Dann sagst du, dann veränderst du den Text und alle singen, Gott ist gut. Und dann sagst du, singst du, Gott ist gut zu mir. Und die anderen sind schon weiter. Ist egal. Das ist, oder es gibt überhaupt keinen Text. Es gibt keinen Text, so la 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 la. Dann sagen wir, ja und jetzt? Hat die Platte einen Sprung oder was? Ja, wisst ihr, wozu das da ist? Singt in eurem Herzen. Meint ihr, Musik wurde wegen Texten geschrieben? Auch. Aber die wurde nicht primär wegen Texte. Da hätten wir noch eine Predigt oder noch 10 Bücher an der Bibel dranhängen können. Weshalb wurde Musik? Damit du und ich, wir mit unserem Herzen hinterherkommen. Damit wir es fühlen. Damit wir es glauben. Damit wir es persönlich glauben. Dass wir es in der Tiefe glauben. Damit es uns Gänsehaut macht. Damit es uns die Tränen kommen lässt. Dafür ist Musik da. Und der Text wird uns natürlich helfen, ihn auch in eine Richtung zu führen. Aber selbst wenn es kein Text da ist, kannst du Anbetung machen und da kann es brutzeln. Das ist eine Waffe, Freunde. Oder? So, wer es glaubt, der sage, ja, Amen.
Ja, Amen.
Okay, jetzt kann ich zum nächsten gehen. A, B. B steht, die nächste Waffe steht, ich nehme immer das Gleiche hier. Das ist eine andere Waffe. B steht, jetzt ich muss das ein bisschen erklären, steht für Beichte. Das ist ein altes Wort, ich muss es erklären. Wenn wir 1. Johannes Kapitel 1 lesen, also vor 2, da heißt es, hey Freunde, wir sind alle nicht ohne Sünde. Stimmt. Wer das behauptet, heißt es da, ne, der kennt Gott nicht und ist nicht in der Wahrheit. So, jetzt stehen wir da mit unserer Sünde und denken, und nun, dass ich am Scheitern bin und gescheitert bin, das weiß ich. So, ne, jetzt wird mir das nochmal zugesprochen, na klasse. Aber das ist ja nicht das letzte Wort. Sondern jetzt heißt es hier, ab Vers 8, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir, übrigens, es geht ja, den Teufel zu besiegen. Was ist die größte Waffe des Teufels? Die absolut größte Waffe des Teufels ist Lüge. Die größte Waffe des Teufels ist nicht Voodoo. Das ist eine Spielart von Lüge. Du kannst auch einen wissenschaftlichen Bericht lesen und wirst angelogen, weil es spirituell überhaupt nicht richtig ist. Das kann auch von einem Professor unterschrieben sein. Das kann in den Medien veröffentlicht sein und kann spirituell totale Lüge sein. Kann eine Waffe des Teufels sein. So, und jetzt merkt ihr, wie er jetzt hier argumentiert, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, dann belügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Dann sitzt du einer Lüge auf. Wenn wir aber unsere Verfehlung eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann von aller Schuld, von all unseren Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Also, was ist hier die Waffe? Die Waffe ist, ich bekenne meine Schuld. Das ist Beichte, ist nichts anderes. Man kann unterschiedliche Formen von Beichte machen. Lutz Heidmann, für sich alleine, mit Gott und sagt, Herr, das habe ich gerade getan oder gesagt, es tut mir herzlich leid. Das ist Beichte. Ich bekenne meine Schuld, ich gebe ihm Recht. Was bei mir Lüge ist, sage ich, das ist Lüge, ich bekenne, das ist Lüge und die Wahrheit ist, ich gebe Gott Recht. So, jetzt gibt's aber unterschiedliche Formen von die Form übrigens, ohne die wirst du kein Christ werden. Du wirst Gott nie als Vater kennenlernen, wenn du den Schritt nicht gehst. Nur, jetzt geht's ja um Siegen, jetzt geht's eine Stufe weiter. Jetzt gibt es, neben der persönlichen Beichte, gibt es die sogenannte Ohrenbeichte. Das heißt, ich nehme jemandem und bekenne mit ihm vor dem lebendigen Gott, den ich nicht sehen kann, meine Schuld. Das ist ein Quantensprung an geistlicher Waffe. Der eine ist irgendwie, ich habe so ein kleines Taschenmesser. So, jetzt jetzt wird das Schwert wächst. Es wird so langsam so, ne? Das musst du mal gemacht haben. Ich weiß, ich könnte euch zig Sachen aus meinem Leben erzählen. Ich habe Mist gemacht, ich habe es so vor Gott bekannt und es war gut. Alles gut. Der Vergebung kam. Ich kann dir von anderen Dingen erzählen. Ich habe genau das Gleiche. Ich habe es vor Gott bekannt, so selber, und es war nicht gut. Mein Gewissen blieb unruhig. Was macht man dann? Dann sagen, ach, das mit Vergebung hat alles keinen Zweck. Und jetzt, ich bin auch so ein armer kleiner Sünder und werde es ewig bleiben, Punkt. Schon verloren. So werden wir nie siegen. Nie. Jetzt die nächste Stufe. Jetzt nicht mehr die Person, jetzt nimm dir jemanden hinzu. Das muss kein katholischer Priester sein. Vielleicht ist vielleicht in allen Fällen auch gar nicht so ratsam. Du nimmst dir jemanden, der an Christus glaubt, der schon diesen Sieg kennt. Zu dem gehst du und sagst, du, ich habe eine peinliche Nummer. Aber ehrlich gesagt, ich werde sie nicht los. Hättest du mal für mich diese Woche Zeit, dass ich dich besuchen kann und mit dir drüber reden? Wie wollen wir denn Pornografie brechen? Kann ich euch sagen, ohne diese Nummern kommt ihr da nicht raus. Es sei denn, ihr seid super, ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und manchmal ist es so, dass du selbst damit nicht siegreich bist. Da musst du eine Lebensbeichte mal ablegen. Das ist für, selbst für viele Christen denken, was ist das denn? Das ist eine Riesenwaffe. Eine Lebensbeichte ist, du gehst mal dein ganzes Leben durch und bittest Gott vorher, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Und dann gehst du dein ganzes Leben durch, meine Eltern, meine Geschwister, meine Kindergartenzeit, und schreibst all die Dinge auf, wo du nicht den Willen Gottes getan hast. Das ist jetzt nichts, was für Anfänger, ne? Also, alles okay. Bekennt mal irgendwann eure Schuld und nehmt Jesus an und ihr startet, ihr merkt auf einmal, es gibt einen lebendigen Gott und so. Ich rede jetzt zu den anderen, die mit ihren Sünden am Kämpfen sind. Die am Kämpfen sind. Macht mal eine Lebensbeichte. Alles. Dabei musst du dich gar nicht mal schlecht fühlen. Das ist nichts unbedingt was Emotionales. Darum geht's gar nicht. Sondern nur, ich gebe Gott in den Punkten Recht. Ich gebe ihm Recht, ob ich mich dabei jetzt schuldig fühle oder nicht. Ja? Wenn ich rumgehurt habe, ist das Sünde. Wenn ich was geliehen habe und nicht zurückgegeben habe, ist das auch Sünde. Ob sich das sündig anfühlt oder nicht, das ist einfach nicht richtig vor Gott. Das können die großen Dinge sein, das können die kleinen Dinge sein. Und wir wissen doch alle, unser Leben besteht nicht nur aus vielen kleinen Dingen. Jeder von uns hat die ganz schamvollen Dinge, wo wir froh sind, dass das keiner eigentlich groß mitgekriegt hat, außer die paar Betroffenen. Und denen gehen wir lieber aus dem Weg, selbst wenn sie im gleichen Dorf wohnen. Macht mal eine Lebensbeichte. Ich möchte euch, Gott gibt uns Waffen in der Hand. Lest mal 1. Johannesbrief bis zum Ende, Kapitel 5. Da geht es genau um Lebensbeichte, dass wir füreinander beten. Da geht es genau das um Ohrenbeichte. Und wir werden manche Siege nicht einfahren, wir werden manche Schlachten nicht erfolgreich kämpfen, wenn wir nicht solche Dinge machen. So, A, B, C. C steht bei mir für Charismatik. Alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das ist der Hammer. Das ist ein Quantensprung des Glaubens. Was meinst du, wie oft ich beim Beten, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ich weiß es nicht. Ich habe auch gar keine Kraft. Meine Zunge ist irgendwie, ich habe da schon 1000 Worte am Tag gesprochen und dann mir fällt nichts mehr ein. Alles müde. Dann bete ich in Sprachen weiter. In der himmlischen Sprache bete ich weiter. Weil, eins möchte ich nicht. Ich möchte nicht verlieren. Ich möchte weiter kämpfen. Und Gebet ist eine der mächtigsten Waffen, die wir haben. Epheser Kapitel 6. Diese ganze Charismatik, da gibt uns Gott Waffen in die Hand. Manche haben eine Gabe der Heilung bekommen. Das ist doch unglaublich. Benutze diese Gabe. Er hat sie dir gegeben. Warum? Ne? Um die Schlacht zu schlagen, den Kampf zu gewinnen, für dich und für andere. Diese ganze, also gerade Charismatik setzt unglaublich viel auch Emotionalität frei. Wir hatten noch diesen Text aus Epheser Kapitel 5. Berauscht euch nicht mit dem Wein, ne? Sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz typisch. Wenn wir den geistlichen Kampf eingehen, dann wird es emotional. Hast du schon mal gekämpft? Hast du dich schon mal richtig mit einem geprügelt? oder dich mit irgendeinem Amt rumgestritten oder vielleicht mit deinem Ex-Partner gestritten vor Gericht? Hast du es schon mal gemacht? Hast du es ohne Gefühl gemacht? Nein. Welche Gefühle haben wir? Wir haben Angst. Wir haben Freude nachher. Wir haben irgendwie, das ist emotional. Viele Leute, die in diese Phase des Siegens reintreten wollen, kriegen es mit Emotionalität zu tun, weil auf einmal kämpfen sie. Sie gehen in Veranstaltungen und dann wird es emotional. Jetzt kriegen sie Angst. Hey, weißt du was? Das ist ein passendes Gefühl, weil du kommst in einen Kampf rein. Kann es der Heilige Geist teilweise so machen wie Betrunkene? Nein? Apostelgeschichte Kapitel 2. Sie empfangen den Heiligen Geist und alle denken, die sind betrunken. Kann uns der Heilige Geist machen wie Betrunkene? Wenn wir das nicht wissen, haben wir es noch nie erlebt. Vielleicht hast du an der Stelle noch nie gekämpft. Du bist immer schön der Emotionalität aus dem Weg gegangen oder dem Kämpfen. Wenn ich nicht kämpfe, wird es auch nicht emotional. Solange ich auf dem Sofa bleibe, bin ich emotional Nulllinie. Gehe ich runter, fange ich an zu kämpfen. Auf einmal geht's schopp, schopp, schopp. Jetzt kriege ich Angst. Sage ich, oh, das ist schnell alles Waffen fallen lassen und so, wieder Rückzug. Nein, geh rein. Die Charismatik will uns gerade helfen, da reinzugehen. Ein Ja auch zur Emotionalität zu finden. In dem Kampf, dann kommt es. Und dann hab keine Angst. Hier, ihr Jugendlichen, ihr wart neulich auf einer charismatischen Konferenz. Ja? In Nürnberg oder so, ne? War das. Ich weiß, auch von meinen Kindern, nicht alle fühlen sich dabei gleich wohl. Das ist auch erstmal völlig okay. Nur habt keine Angst vor unguten Gefühlen. Das muss noch lange nicht schlecht sein. Wenn sie wiederkehren und ihr mit Jesus darüber redet und Jesus sagt ja, hey, ist nichts für dich, alles okay. Aber nur erstmal, wenn ich zum ersten Mal in ein Kampffeld, spirituelles Kampffeld hineingerate, ich kann euch mal sagen, ich habe von Dämonenaustreibung keine Ahnung, aber ich bin einmal reingeraten und ich habe richtig Angst gekriegt. Wenn Leute anfangen, wenn sie merken, die kommen andere Stimmen aus sie heraus, das sind nicht ihre, du kennst die Leute und andere Stimmen kommen, die fangen an, um sich zu schlagen. Die haben sich körperlich nicht mehr in Gewalt. Da wird dir aber richtig murm, ich habe richtig Angst gekriegt. Ich habe richtig Angst gekriegt. So, trotzdem glaube ich, ich war in der richtigen Situation drin. Charismatik möchte uns da gerade unglaublich den Weg weisen, zu siegen. Nicht liegen zu bleiben, aufzustehen, nicht mit diesem Baby-Christsein sich zufrieden zu geben, ne? Sondern jetzt muss ich 40 Jahre lang durchhalten, Gott ist mein Vater und mir sind meine Sünden vergeben. So. Gott ist mein Vater. Nach 40 Jahren, was hast du mit Gott erlebt? Ja, damals, als ich 18 war, ne? Wirklich, Originalton, 60-Jährige, ja, damals, als ich 18 war, bin ich zum Glauben gekommen, dann erzählen die das. Ja, ist das schön. Was waren die letzten 40 Jahre? Hast du gesiegt oder verloren? Charismatik möchte, da kommt etwas rein in unser Leben, was wir nicht mehr handhaben können. Natürlich können wir es handhaben, ich kann es immer abstellen und anstellen, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist übernatürlich. Ist geistlich Kämpfen übernatürlich? Aber so, wir kämpfen gegen den Teufel. Das wird übernatürlich. Viele erleben das ja gerade, die sich so eingependelt haben, so EC-Christentum, so, ne, irgendwie so, sagt, dann haben sie sich so eingependelt irgendwann. Und nach 40 Jahren denken die, boah, ist das alles anstrengend. Ist alles anstrengend, ne, irgendwie nochmal Bibel lesen und so, das ist auch alles super, aber auch alles irgendwie dermaßen anstrengend irgendwie und ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig. Ich war neulich mal auf dem Fußballplatz mit meinen Jungs, das war interessanter, da war Emotionalität. Habe ich in der Gemeinde bisher noch nicht erlebt. In meinem ganzen Christsein nicht erlebt. Gott scheint an Emotionen keinen Spaß zu haben. Lern zu kämpfen, geh da rein und Emotionen kommen, die guten und die schlechten, aber sie kommen. Das macht einen lebendig. Junge, Junge, Junge. Ich war mal mit einem auf einer Konferenz, das war einer meiner ersten charismatischen Konferenzen und ich war da so bei, erstmal so ein bisschen so abchecken, so die Lage und so, hab schon gemerkt, nicht viele aus meiner FEG-Tradition waren so da, so ein paar andere und naja, und dann wurde es auch immer lauter und bunter und dann fing ich auch teilweise so richtig an zu lachen. Dann wurde ich natürlich angesteckt, ich musste mitlachen. Ich habe mich selten so gelacht, wirklich, wie in dem Gottesdienst. Das war super gut. Und ein Bekannter von mir, ist nicht ein Freund, ein Bekannter, der kommt auch aus der FEG, der wurde so vom Heiligen Geist geflasht, das war unglaublich. Der wurde so körperlich, hab ich selber noch nie erlebt. Der fing so an zu, den Heiligen Geist, und er musste immer dabei lachen, wirklich. Der wurde so richtig vor Lachen geschüttelt, und weil er so viel Spaß hatte, das war die Kraft Gottes, die kam. Aber Spaß, der hatte Spaß. Für mich war das erstmal, oh, aber er hatte seinen Spaß. Okay? Die Freude Gottes kam in den aber richtig rein. Und weil die so viel war, kam er zu mir und wollte mit seinen zittrigen Händen, die er gerade hatte, mir immer die Hand auflegen, damit ich da was von abkriege. Das war sowas von abgefahren. Ich hab's nicht gekriegt. Aber es war trotzdem so lustig. Wo erlebst du sowas? Wenn dich drauf einlässt. Das muss doch nicht alles gleich gut sein und richtig sein. Aber eins kann ich sagen. Es ist lebendig. Hey, das ist Sieg, in sowas reinzugehen und solche Dinge auch mal irgendwann zu durchschauen, was passiert da eigentlich in dieser spirituellen Welt. Und so, Charismatik. D steht für mich für Demut. 1. Petrus Kapitel 5. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und er erhöht euch zu seiner Zeit. Und dann geht es so weiter. Seht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, Luther-Übersetzung, und sucht, wen er verschlingen möge. So richtig so, merkt er, Teufel, Kampf. Was ist hier die Waffe? Demut. Wisst ihr, was Demut ist? Ich habe nicht alles verstanden. Ich fühle es auch nicht, aber ich gebe Gott recht. Ich demütige, Gott sagt, vergib allen Menschen. Mein Geist sagt, meine Emotionen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich bin so tief verletzt, das wäre sowas von ungerecht, so empfinde ich das dann. Das wäre sowas von unlogisch. Ich bade das hier aus und der andere läuft einfach fröhlich weiter rum. Und Gott sagt, demütige dich unter die mächtige, nicht unter den anderen, unter die mächtige Hand Gottes. Ich nehme Gottes Wort, lese es, ob es mir gefällt oder nicht. Einer meiner großen neuen Herausforderungen, die kommen wird, ist Dämonen austreiben. Ich habe keine Ahnung davon, ich sage euch das. Ich habe auch keine Lust dazu. Das sage ich euch ganz, ganz bewusst, das ist so. Aber es steht in Gottes Wort drin. Also demütige ich mich drunter und sage, ich stelle mich dem. Ich werde doch nicht den Kampf aufgeben und Gott Unrecht geben, nur wegen, weil ich es mal gerade nicht fühle. Dann will ich den Sieg auch nicht erleben. Hier, demütige euch unter die mächtige Antwort. Das ist eine Waffe. Demut ist eine Waffe. Ich nehme diese Waffe und ich sage, Gott, ich demütige mich unter dich und ich mache es so, wie du sagst. Meine Erfahrung spielt jetzt mal keine Rolle, meine Gefühle auch nicht. Dein Wort sagt es mir, also mache ich es. Ich demütige mich. Und das fühlt sich nicht gut an. Darüber habe ich mal eine Predigt gehört vor langen, langen Jahren in einem Gottesdienst. Bin nach Hause gefahren, das hat mich so umgehauen, da ging es genau um Vergebung. Ich bin auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad als Student, bin ich umgekehrt, es war kalt. Das weiß ich wie heute noch, es war kalt. Ich habe immer ein schlechtes Gedächtnis, sowas vergisst du nie. Ich bin kalt, bin ich zurückgefahren, habe den Pastor, der mittlerweile am Mittagessen war, vom Mittagessentisch weggeklingelt. Warum? Ich habe ihm gesagt, ich muss mich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Ich muss das loswerden, meine. Ich kann nicht vergeben. Und da hat der Kerl, also sowas, der wollte sicherlich auch weiter Mittagessen, war auch alles okay, hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt, voller so eine Sündenauflistung und sagt, arbeite das durch. Wenn du fertig bist, kommst du wieder. Total unemotional. Demütige euch unter der mächtigen Hand Gottes. Ich habe den Zettel genommen, habe mich zu Hause hingesetzt, habe alles angekreuzt und reingeschrieben. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey, ich muss nochmal vorbeikommen. Dann habe ich das einfach so bekannt. Einfach alles runter, was ich bisher an Scheiß gemacht habe. Das war ein Haufen Käse. Ich habe übrigens dabei gemerkt, ich brauche mehr Vergebung, als ich vergeben muss. Ich brauche mehr Vergebung, als ich vergeben muss. Das ist der Schlüssel, wenn du nicht vergeben kannst. Du weißt noch gar nicht, was Gott dir alles selber vergeben hat. Wenn du das wüsstest, würdest du alles vergeben. Jeder Ehebruch kann vergeben werden. Überhaupt kein Problem. Das ist doch nicht das Ende einer Ehe. Hallo? Soll ich das Ende? Lange nicht. Es gibt Vergebung. Halleluja. Fortgesetzter Ehebruch ist eine ganz andere Sache. Kann auch vergeben werden, aber die Versöhnung wird nicht möglich sein. Du könntest einfach Ehe weiterleben, während der andere immer fremd geht. Das geht nicht. So, ne? Kämpfe den. Wir haben Waffen gekriegt. Ne? A, B, C, D, E, D. Demut war, E ist Evangelisation. Epheser Kapitel 6, da geht es um die geistliche Waffenrüstung. Und da heißt es, angetan mit den Schuhen der Bereitschaft der Verkündigung. Evangelisation heißt, ich gehe zu anderen Leuten hin und sage ihnen, Gott ist gut, auch für dich. Er möchte bei dir einen neuen Anfang machen. Auch wenn du, nicht nur in der Anfangsphase, auch in der mittleren Phase, wenn wir am Scheitern sind niedergebrochen. Ne? Irgendwie sage ich, hey, Gott möchte auch bei dir einen neuen Anfang machen. Ja? Ich habe eine gute Botschaft für dich. Das ist Evangelisation. Evangelisation heißt, ist nicht mein, ist Gott. Ich habe eine gute Botschaft für dich. komm, lass uns einen neuen Anfang machen. Mit dem Ewigen, der alle Anfänge macht. Komm, lass uns hin. Ich weiß, wie ich mal total, ich war jetzt so zerbrochen als junger Christ hier, auch in der Region, voller Pornografie und so, war ganz schrecklich, Unzucht, alles durchgemacht. Mir ging es hundsschweineelend. Irgendwann war der Horst Afflerbach, das war einer der Pastoren. Ich kannte ihn nur von ferne, weil er bei der Baptistengemeinde war. Ich kam aus der Landeskirche. Hatte da keine große Gemeinschaft. Und ich habe den mal nachts, bin ich auch hingefahren, nachts, weil ich so viel Scheiße am Dreck, also am Stecken hatte, da habe ich den geklingelt und da standen, das war schon verdächtig, Autos vor der Tür. Der hatte eine Familienfeier. Und der ist trotz Familienfeier zu mir rausgegangen. An der Tür. Das war hier vorne, am Hörsterbusch hat er gewohnt. Und da hat er gesagt, was willst du denn hier? So, ne? Also nicht, was willst du denn hier, sondern was willst du? Und da habe ich ihm gesagt, meine Seele brennt. Meine Seele brennt, hat er gesagt, dann komm rein. Der hat Familienfeier sein gelassen. Wir haben uns da hingekniet. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich habe meine Schuld bekannt. Der hat mir das zugesprochen. Der hatte die Vollmacht. Der hatte den Sieg schon erlebt. Deswegen konnte er sagen, geh hin im Frieden Gottes. Ich spreche dir das zu im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Dir sind deine Sünden vergeben. Zack. Und sofort kam der Heilige Geist und ich war frei. Das ist doch der Hammer. Siegen. Ich erzähle euch das, damit ihr so reinkommt. Evangelisation ist eine gute Nachricht für Leute zu haben. Hey, wir gehen auf die zu und laden sie ein. Das macht uns geistlich stark. Das ist eine Waffe für uns. A, B, C, D, E, F lasse ich jetzt weit weg. Aber das G möchte ich noch unbedingt sagen, weil das hat mich in der Anbetungszeit so berührt. G steht für geistliche Gemeinschaft in der Gemeinde. Das ist in dem Sinne keine Waffe. Ja, ich habe jetzt, das ist so, wenn ich an Schutz denke und so Schutzkleidung, ich gehe in den Wald und manche von euch gehen auch in den Wald. Ich weiß, dass in der Küche ist das unpraktisch. So, aber ich kann ja nur das nehmen, was ich habe. Manchmal braucht man so eine Angriffswaffe. Ne, all was ich jetzt gesagt habe, Beichte ist eine Angriffswaffe. So, die ganze Evangelisation, das ist alles, ja, da fließt Kraft Gottes sofort. Geistliche Gemeinschaft ist mehr so eine Schutzwaffe. Und Schutz, wir brauchen manchmal Schutz. Und das erinnert mich daran, dass ich geschützt werde. Deswegen gibt Gott uns auch geistliche Gemeinschaft. Wir waren Anfang letzten Jahres, im Mai waren wir in Amerika, Marion und ich. Wir haben unseren Sohn in der Bethel-Gemeinde besucht und hatten dort ein Gespräch mit Chuck Perry, der jetzt kommen wird. Das war so ein Kaffeegespräch, so eine Kaffeelänge. Das war so intensiv, das war so berührend, dieses kleine Kaffeegespräch, dass ich am Ende des Gesprächs der Gedanke kam und dann habe ich den ausgesprochen, ich höre so richtig, wie ich das ausspreche, sag mal, wärst du bereit, zu uns nach Deutschland aufs Dorf zu kommen? Altenhüffen, 123 Einwohner. So. Der leitet dort einen Heilungsdienst, wo jeden Samstag über 400 Leute aus der ganzen Welt, da kommen Familien aus Indien hingeflogen. Die haben tagelange Reisen. Aus der Ukraine waren da Leute. Mensch, mir fällt das immer unter. Die kommen dahin, um Heilung zu suchen und tauchen in dieses Thema Kampf ein. Und das macht er Woche für Woche. Das macht er Woche für Woche. Und dann ist er in der ganzen Welt. Und jetzt frag ich den, hey, willst du mal nach Bünde kommen? Weißt du, wir mit unserer Mini-Gemeinde, oder? Irgendwie. Ah, ich hab's gemacht. Das war Sieg. Das war irgendwie hier. Zack. Zacka. Ein paar Tage drauf, wir sind weggereist und Marc ist mit uns gereist. Ein paar Tage drauf kriege ich nachts einen Albtraum von Anfechtung. Es war kein Albtraum, es war so eine tiefe Anfechtung. Ich konnte nicht schlafen. Bei mir rasten die Gedanken durch den Kopf. Und das hat mich vorhin so zu Tränen gerührt. Weil mir klar, ich habe mich sowas von alleine gefühlt, sowas von unwürdig. Ich habe gedacht, andere erleben Erweckung, du nicht. Du hast alles falsch gemacht, alles. Du bist der Reinste. Das war sowas, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Das war so schlimm, dass ich aufstehen musste. Ich musste raus aus dem Zimmer. Wir haben alle in einem Zimmer geschlafen. Raus, weil wollte ihn nicht wecken. Ich habe mich in irgendein Café gesetzt. Ich habe mich sowas von alleine gefühlt. Das kann ich euch nicht begreifbar machen. Und dann ich musste irgendwann wieder zurück. zu den beiden. Und wir wollten weiterreisen und ich habe gesagt, das war mein echter, ich kann nicht mit euch weiterreisen, reist ohne mich, ich bin nicht zumutbar. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Und das gehört damit rein. Hey, wenn du das nicht kennst, hast du auch noch nicht gekämpft. Wenn du das nicht kennst, du kennst den Teufel nicht. Dann bist du aber auch auf seiner Seite, das ist die Wahrheit. Fühl doch mal, wie sich Kampf anfühlt. Und viele von euch wissen das. Und dann hast du keine Waffen mehr groß. Das ist sowas von schrecklich. Dann haben die beiden mit mir geredet und mir Mut zugesprochen. Da bin ich euch so dankbar für, Darling. Wenn du keine Waffen mehr hast, dann brauchst du Schutz. Und dafür sind wir als Gemeinde. Und ich bin so froh für jeden, der hier mitmacht und sich verbindlich erklärt. Und wo ich weiß, wenn es hart wird, lauft ihr nicht weg. Lasst uns einander den Helm aufsetzen. Dafür, dann brauchen wir andere, wir haben den nicht einfach. Es tut mir so leid, aber das gehört auch damit rein. Und jetzt nehmen wir die neuen Leute in die Gemeinde auf. Okay, wir haben noch eine Aufnahme und zwar ist das der Kai. Kai, komm noch mal zu mir. Jo. Der Kai, der wird heute Mitglied und ist seit dem 1.3., das war euer aller Wunsch, ist er weiterer Pastor im Team mit einer besonderen Aufgabe, mit uns zu wachsen und uns dann zu vervielfältigen. Wird sich vielleicht ein bisschen wie Teilung anfühlen, aber wir sehen es als eine Vervielfältigung. Und das ist schon was ganz Besonderes. Du bist noch nicht Teil einer Kleingruppe. Von daher müssen wir jetzt hier Kleingruppe sein, ne? Für den Kai. Und wir machen es mal so, Kai. Wir stellen uns auch zu deiner Kleingruppe. Wir stellen uns mal in die Mitte. So. Deine Kleingruppe ist halt so ein bisschen größer und die musst du noch so ein bisschen entdecken auch, sicherlich. Und die musst dich entdecken. Du musst jetzt nicht erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist. Aber vielleicht sagst du und nimmst uns so ein bisschen mit rein, was gerade so auf deinem Herzen liegt, was Gott so an dir tut.
Ich bin gerade so in einer Phase meines Lebens, wo ich erstmal in meiner Schwachheit einen ganz starken und großen Gott anbeten und proklamieren darf, der einfach bei mir steht, der mit mir geht. Und das beschäftigt mich gerade sehr, auch einfach zu lernen, ein echtes, authentisches Christsein zu leben. Religiöse Floskeln irgendwie rauszubekommen, eine Sprache zu sprechen, die Menschen verstehen. Nah an den Menschen zu sein und nicht einfach nur eine aufgesagte Evangeliumsbotschaft den Menschen zu präsentieren, sondern so ein authentisches Leben zu führen, dass wir die Botschaft sind. Und genau, das beschäftigt mich gerade sehr, gerade in meinem eigenen Leben, einfach die Menschen mit in mein Leben zu nehmen, an meinen Zerbruch, an meine Siege, an die Momente, wo ich mich freue, an den Momenten, wo ich traurig bin und da einfach ja ein echtes Leben zu führen.
Super, schön, dass du uns damit reinnimmst. Eigentlich müsste es jetzt so sein, ne? Jeder kriegt einen Helm in der Hand und setzt ihn so dir auf, um so zu sagen, hey, wir sind bereit, dich auch zu schützen, wenn es umgeht. Weil das ist völlig klar, wenn der Kai, wenn wir den auf den Weg schicken, dann ist er Speerspitze. Und er wird mehr abkriegen als der ein oder andere von uns. Das ist so. Und von daher, du sagst ja, möchtest Teil der Gemeinde sein und wir sagen vor allem, hey, und du sollst unser Teil sein. Wir sind bereit, wenn es nötig ist, auch dir den Helm aufzusetzen und sagen, wir stehen hier zusammen. Ich glaube, haben wir, ne? Haben wir. Super. Okay. Aus Hiob 33, 4. Von Gottes Geist bin ich geschaffen worden. Sein Atem war es, der mich ins Leben rief. Und wir wünschen dir, dass du dir das selbst immer wieder so zusprechen kannst. Von Gottes Geist bin ich geschaffen worden. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir aus Gottes Geist geschaffen. Dann können wir uns das manchmal auch zusprechen. Wir sind aus Gottes Geist geschaffen. Sein Atem war es, der mich ins Leben rief. Okay. Jetzt machen wir so, steht doch alle nochmal auf. Jetzt bete nicht ich, sondern ich möchte euch einladen, den einen oder anderen, kurz so den Segen Gottes so Kai zuzusprechen, ja? Ne? Wenn ihr wollt, dass der Gottesdienst zu Ende geht, müsst ihr jetzt anfangen. Damit. Fang an. Kai, wir sprechen dir das zu, genau wie wir es uns zusprechen. Wir leben nicht aus der Abgrenzung, sondern aus der Fülle. Wir leben aus der Fülle. Amen.